Der RTDE Podcast. Das Interview.
Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Interview. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Wir steuern von einer Krise in die nächste und keiner scheint uns sagen zu können, wo das Ganze enden soll. Während in der Ukraine ein blutiger Krieg wütet, droht uns als Folge der Sanktionspolitik gegen Russland ein eisiger Winter. Im politischen Berlin spekuliert man daher mittlerweile über mögliche Volksaufstände, die scheinbar als Folge der multiplen Krise auf uns zukommen werden. Die Frage, die im Raum steht, ist, wer profitiert von den gegenwärtigen Umbrüchen und wer könnte ein Interesse am Zusammenbruch des Systems haben? Über diese Fragen und die Rolle des deutschen Michel möchte ich sprechen mit meinem heutigen Gast, dem ehemaligen Investmentbanker und Bestsellerautor Thorsten Schulte. Guten Tag, Herr Schulte.
Guten Tag.
Ja, Herr Schulte, erstmal vielen Dank, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben, um mit mir hier dieses Gespräch heute zu führen.
Für nichts sagt der Norddeutsche dazu.
Genau. Zu Beginn, unser System scheint sich in den letzten Atemzügen zu befinden. In Großbritannien ist der Premier Johnson zurückgetreten, in Italien Mario Draghi. Der Euro ist in der Krise, hat Parität mit dem Dollar erreicht. Parallel dazu haben wir eine Gaskrise aufgrund der Sanktionspolitik und dazu gesellt sich noch eine Flüchtlingskrise, über die zumindest in der breiten Öffentlichkeit kaum gesprochen wird. Ja, Herr Schulte, zu Beginn, wie schätzen Sie die aktuelle Lage ein?
Also als Sie gerade so davon gesprochen haben, fiel mir gleich der Spruch, ein Totgesagte leben länger. Wir müssen deshalb immer aufpassen, den Crash dieses Systems das Ende dieses Systems vorauszusagen. Aber die Lage ist bedrohlich. Die Lage ist so bedrohlich. Ich bin jetzt 49 Jahre alt und ich muss sagen, ich war ja Investmentbanker, bin 1999 nach Frankfurt gegangen, kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ein sehr hoher leitender Spitzenbeamter des Wirtschaftsministeriums mich im Oktober 2008 anrief und mir sagte, er käme gerade aus einer Krisensitzung von BaFin und Finanzministerium, Wirtschaftsministerium und Bundesbank. Und dann sagte er mir damals, wenn wir bis Sonntag kein Rettungsschirm über die Banken stülpen, dann müssen sie die Banken schließen. Und dann sagte ich zu ihm damals in der Zeit, weißt du, dann haben sie dir doch sicherlich schon den Gesetzentwurf auch vorgelegt. Und wir kennen die Geschichte, wie es weiterging. Ich war damals davon überzeugt, als jemand, der diese Bankenkrise befürchtet hat, dass man mit den Maßnahmen wieder uns retten kann und das Vertrauen zurückgewinnen würde. Wir sind jetzt aber heute in einer Situation, wo so viel zusammenkommt. Sie haben gerade schon ein paar Punkte angesprochen. Ich finde erschreckend, wie es um die Wettbewerbsfähigkeit des Euroraums bestellt ist, der Europäischen Union bestellt ist. Wir haben eine Energiekrise. Die Strompreise explodieren ja auch, nicht nur die Erdgaspreise. Die Erdgaspreise sorgen momentan dafür, dass große Teile unserer Volkswirtschaft nicht mehr wettbewerbsfähig gezeigt werden. Das IFO-Institut hat gestern die neuen Daten für Juli rausgebracht. Die machen ja immer eine Umfrage unter, ich weiß gar nicht, über 7.000 deutschen Unternehmen. Für die Zuhörer mal, die chemische Industrie ist letztlich der Frühindikator immer für eine Volkswirtschaft, weil die ja sehr viele Grundstoffe herstellen, nur für die Nichtfachleute. Diese chemische Industrie bekommt Wendepunkte der Konjunktur immer als erste mit. Sowohl beim Aufstieg als auch beim Abstieg. Und momentan ist die Geschäftserwartung der chemischen Industrie im Juli, ganz brandaktuelle Zahlen gestern veröffentlicht, auf minus 45 im Saldo gefallen, vom IFO-Institut ermittelt. Ich glaube, es gibt nur in der Historie seit 1991 im wiedervereinigten Deutschland, es gibt nur einen Monat während der Wirtschaftskrise 2008, 2009, wo dieser Wert noch geringfügig noch unterschritten wurde. Ich will sagen, Deutschland steht und Europa steht jetzt im Zentrum eines Wirbelsturms und selbst der Laie kann das sehr schnell ablesen an der Handelsbilanz. Es geisterte ja durch die Medien, auch durch die Mainstream-Medien, dass die deutsche Handelsbilanz im Mai diesen Jahres auf ein Minus von einer Milliarde Euro gefallen ist. Wir haben also mehr Waren aus dem Ausland importiert, eingeführt als exportiert. Wir waren im Spitzenmonat, waren wir mal bei einem Überschuss von 23 Milliarden Euro. Die Zuhörer werden sich daran erinnern, dass wir immer gesagt haben, wir sind Exportweltmeister. Dann waren wir Vize-Exportweltmeister. Und dieser ehemalige Exportweltmeister, noch vor wenigen Jahren, dieses Land, Deutschland, ist jetzt im Defizit. Und das zeigt bereits diese unglaublichen Verschiebungen, denen wir ausgesetzt sind. Ich habe gestern mit einem Freund gesprochen, der Golf spielt, für mich ein viel zu elitärer Sport, aber eben das seine. Und der erzählte mir gestern, dass er letztes Wochenende mit einigen sprach, die Unternehmer sind. Der eine sagte, du, ich müsste eigentlich jetzt 1 Million Investitionen machen. Das mache ich nicht mehr. Ich mache den Betrieb jetzt im nächsten Jahr dicht. Der andere sagt, ich höre auch auf. Wieder ein anderer sagt, ich gehe ins Ausland. Ja, das ist erschreckend. Und die Frage ist, wenn das alles mal ankommt in der Bevölkerung, viele glauben, es geht jetzt nur darum, also nur in Anführungsstrichen, dass, wie die Bild-Zeitung letzten Sonntag berichtet, sich die Preise für Gas, die Ausgaben für Gas eines 4-Personen-Haushalts verdreifachen würden. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, spart man, glaube ich, von bislang 1.300 Euro im Jahr für einen 4-Personen-Haushalt und jetzt sind es fast 4.000 Euro nach den Berechnungen der Bild-Zeitung am Sonntag. Der Artikel war natürlich hinter der Bezahlschranke versteckt. Aber an alle da draußen, viel schlimmer, viel gefährlicher sind vor allem die Auswirkungen auf die chemische Industrie, auf Stahlindustrie, auf viele wichtige Branchen, energieintensive Branchen, gasintensive Branchen. Hier geht es um Arbeitsplätze. Und wenn die Menschen das realisieren und vor allem das, was ein 4-Personen-Haushalt jetzt für Gas ausgeben muss, ja, das kann er nicht mehr ausgeben, um ein neues Auto zu kaufen. Es werden weniger Autos deshalb gekauft. Das kann er nicht ausgeben, um irgendwelche langlebigen Wirtschaftsgüter zu kaufen. Und irgendwann werden die Leute dann auch sparen müssen, dass die Gastronomie wieder einbricht. Nach Corona, ja, die haben ja eine schwere Zeit. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin in großer, großer Sorge. Mhm. Und wenn dann noch hinzukommt, dass eine Außenministerin, wissen Sie, wenn ich Kanzler wäre oder Minister wäre, dann erinnere ich mich immer an das Wort von Adenauer in seinem letzten großen Interview seines Lebens mit Gauss, einem bekannten, damals sehr bekannten Moderator und auch ein ganz sehenswertes Interview, das ist noch Zeitgeschichte und diese alten Politiker, die hatten ja noch was zu sagen und der Adenauer hat dann mal davon gesprochen, man sollte als Politiker schon die Wahrheit sagen. Also dann hat er gesagt, man muss nicht immer alles sagen, was man weiß. Aber was ein Politiker sagt, das muss wahr sein. So, aber dann bringt unsere Außenministerin es sogar fertig, selbst in einem Interview auszuplaudern, dass sie die kanadische Regierung davor gewarnt hat, wenn sie diese Gasturbine für Nord Stream 1 nicht schleunigst rausrücken, dass es hier in Deutschland am Gasmangel zu Volksaufständen kommen kann. Also ich glaube, selbst wenn ich sage, wir werden von Mittelmaß regiert, ist es eine Beleidigung für das Mittelmaß in dieser Gesellschaft.
Mhm. Halten Sie das für ein realistisches Szenario, dass es hier zu Volksaufständen kommt oder ist das nur Panikmache? Wie schätzen Sie dieses Statement ein?
Also ich habe Ihnen gerade, selbst Baerbock hat ja sich, wenn ich mich recht entsinne, hat sie doch davon gesprochen, dass Umfragen mir sagen, dass ungefähr die Hälfte der Bevölkerung bereit ist, sich vorstellen kann, an Demonstrationen gegen diese Energiepreise teilzunehmen. Mhm. Und das sorgt ja, diese Umfragen, die sorgen ja auch dafür, dass die Faeser, diese Innenministerin, bereits Weisungen an den Verfassungsschutz, an unsere Sicherheitsbehörden rausgibt, die dazu führen, dass Menschen wie ich, die natürlich heftige Kritik an diesem Sanktionskurs üben, dass Leute wie ich ja alleine aufgrund dessen bereits, weil sie sagen, ich protestiere gegen diese politische Haltung, dass die als Extremisten dargestellt werden. Und um das ganz deutlich zu sagen, ich war mal Mitglied der Jungen Union, heute schäme ich mich für diese Zeit, aber damals gab es so einen Spruch der Jungen Union, jeder Extremist ist Mist. Ich finde sowohl rechte wie auch linke Extremisten gefährlich für eine Gesellschaft. Extremismus ist wirklich Mist, aber man ist ja kein Extremist, wenn man sagt, ich lehne mich auf gegen diese Politik. Ich will gefragt werden, bevor man unsere Wirtschaft ans Messer liefert. Ich will gefragt werden, bevor man auf Kriegskurs geht, auf Konfrontationskurs geht mit Russland. Und mein Ziel ist es, und hoffentlich das Ziel der Zuhörer, der Zuschauer, ist, dass wir in Frieden leben, dass wir in Freiheit leben und dass wir auch in einer wahrhaftigen Welt leben. Und ich sehe, dass die Wahrheit in unseren Medien wirklich mit Füßen getreten wird. Ich sehe, dass unsere Freiheit eingeschränkt wird und ich sehe, dass der Frieden sehr, sehr gefährdet ist. Ja, das besorgt mich.
Das ist jetzt aber nicht erst seit dem Ausbruch des Krieges so, sondern das hat sich ja auch schon von langer Hand angebahnt. Jetzt scheint es nun aber so, dass ja ein Großteil der deutschen Bürger diesen politischen Kurs mittragen. Sie waren jetzt auch schon, Herr Schulte, während der Corona-Pandemie auf der Straße, ohne jedoch vielleicht auch nennenswerte Ergebnisse wirklich zu erzielen, wenn man jetzt mal davon absieht, dass zumindest die Impfpflicht nicht durchgekommen ist. Jetzt spricht ja, Sie haben es gerade schon gesagt, Baerbock mittlerweile von Volksaufständen. Auch Nancy Faeser hat davor ja gewarnt, dass jetzt sich neue rechte Bewegungen auf die Straße begeben. Was können wir denn jetzt tun? Also das wäre meine Frage im Grunde genommen an Sie. Lohnt es sich denn in Anbetracht der Tatsache, dass viele von den Menschen die letzten 2 Jahre auf die Straße gegangen sind, ohne wirklich etwas erreicht zu haben, in Anführungsstrichen?
Da können Sie etwas erreicht.
Da können Sie jetzt ja gleich drauf eingehen. Ich würde sagen, man hat es vielleicht nur erreicht, dass die Impfpflicht nicht durchgekommen ist. Alles andere wurde ja im Grunde genommen durchgewunken. Von daher.
Aber schauen Sie, wir müssen uns Mut machen. Das ist für mich aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig. Wir dürfen uns den Humor in dieser Zeit nicht nehmen lassen und wir müssen vor allem den Menschen Mut machen. Und deshalb sage ich, ich widerspreche Ihnen bei Ihrer Analyse gerade. Denn es war ein großartiger Erfolg von uns allen. Und da danke ich einem Bodo Schiffmann, auch wenn er jetzt in Tansania ist, genauso wie einem Markus Heinz, dem Anwalt aus Ulm, einem Alexander Ehrlich aus Wien. Ich freue mich jetzt, ich habe heute noch mit dem Dr. Daniel Langhans gesprochen, die mich einladen, nach Ulm zu kommen, ich glaube am 24. September, wo ich den Wolfgang Greulich sehe, das erste Mal. Mhm. Ich will damit auch mit diesem Statement hier Brücken bauen, weil wir haben alle nur gemeinsam eine Chance. Und wir haben beispielsweise in Frankfurt es geschafft. Ich durfte, da bin ich sehr dankbar für diese Erfahrung, vorne wegmarschieren bei mehreren Demozügen in Frankfurt für die Impffreiheit, wo auch viele Geimpfte mitgelaufen sind, die gesagt haben, wir sind zwar geimpft, aber wir wollen keinen Zwang. Wir wollen die Impffreiheit. Und wir haben dort eine 5-stellige Zahl von Frankfurt. Das kann jeder, es gibt genügend Berichte darüber. Wir haben eine 5-stellige Zahl von Menschen jeden Samstag in Frankfurt im Januar, im Februar, im März, im April diesen Jahres mobilisiert. Diese Leute aus Frankfurt waren diejenigen, ich will bewusst einen Namen nicht nennen, weil der ist als Unternehmer tätig. Aber ein toller Mensch, der hat dafür gesorgt maßgeblich, dass alle Telefonnummern von allen Bundestagsabgeordneten rausgegeben wurden. Man muss sich das mal vorstellen, wir haben ja diese Listen dann rauszugeben, die Menschen aufgefordert, ruft die Abgeordneten an. Und ich will Ihnen sehr deutlich sagen, viele Abgeordnete hatten Angst. Die haben Leute von uns, haben uns ja angerufen, haben gefragt, was passiert denn, wenn wir diese Impfpflicht, die allgemeine Impfpflicht beschließen. Und unisono haben all unsere Leute denen gesagt, Leute, ja, dann werden wir noch viel mehr Menschen auf die Straße bringen. Da ist das nur ein kleiner Vorgeschmack, was er jetzt erlebt. Und ich sage Ihnen das an der Stelle, ich weiß von jedem, der Kontakt hat zu allerhöchsten Polizeikreisen, der mir bereits gesagt hat, damals, als ich ihn traf in Berlin Ende Januar, da sagte er, hätte also noch mit einem der höchsten, ich darf jetzt, man redet sich sonst, also weil man gefährdet Informanten, aber ich will, um den Leuten Mut zu machen, damals hat man mir dann gesagt, Herr Schulte, die Polizei ist am Limit. So, und dann habe ich meinen Gesprächspartner angeguckt und gesagt, dann ist ja unsere Strategie aufgegangen, denn wir alle, ein Bodo, ein Markus, ein Alexander und ganz viele andere. Wir alle haben eines gepredigt. Wir brauchen Dezentralität. Geht in euren Städten und Dörfern auf die Straße für unsere Impffreiheit. Und das hat die Polizeikräfte völlig überdehnt und überfordert. Wenn wir aufgefordert hätten, immer zentral nur in Berlin auf die Straße zu gehen, dann hätte die Polizei das System dort alles geballt und hätte uns niedergeknüppelt. Wir haben ja oft genug solche Szenen erlebt. Ich habe es am eigenen Leib erlebt und viele unserer Zuschauer sicherlich können davon auch ein Lied singen. Und deshalb nochmals, wir haben verdammt viel erreicht und es war für mich emotional, muss ich Ihnen sagen, ein ganz toller Moment auf dem Frankfurter Römer zweimal vor einem vollen Frankfurter Römer zu sprechen, diese Atmosphäre, diese positive Energie. Und da waren Menschen ja aus völlig unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen. Da waren, ich meine, dieses Links-Rechts-Schema ist eh völlig überholt. Ja? Bin ich ein Linker, bin ich ein Rechter? Ich finde ganz toll, was Oskar Lafontaine sagt. Der ist aber inzwischen selbst aus den Linken ausgetreten, weil er mit vielem, was die Linken machen, nicht mehr einverstanden ist. Ich finde Sarah Wagenknecht echt toll. Und die hat ein Buch geschrieben, in dem sie sich für Volksentscheide einsetzt, weil sie genau auch erkennt, wohin dieser Parteienstaat führt. Da kann ich nur sagen, Sarah Wagenknecht, ich bin mit Ihnen diesbezüglich 100% einer Meinung. So. Ich will aber auch sagen, es gibt sicher auch es gibt auch bei der AfD Leute, wo ich sagen würde, die halten tolle Reden und wir sollten da auch auf die mal hören. Ja? Ein Peter Böhringer als Haushaltsausschussvorsitzender, ich kenne den Peter 2005, da hatten weder er noch ich die AfD gekannt, die gab es da noch nicht. Ja? Und der Peter Böhringer hat auch als Haushaltsausschussvorsitzender nach meinem Dafürhalten eine gute Arbeit geleistet. Man kann sich das gar nicht vorstellen, was solche Leute dort für ein Arbeitspensum haben. Ich will deshalb auch hier an der Stelle versuchen, Brücken zu bauen. Es geht darum, dass wir den Menschen vor Augen führen, wir wollen doch alle in Frieden leben, wir wollen alle in Freiheit, in Selbstbestimmung leben und wir wollen alle auch nicht angelogen werden, weder in der Partnerschaft, in der Freundschaft, und wir wollen ehrliche Politiker haben und wir wollen wahrhaftig berichtende, objektiv berichtende Medien haben, die nicht so einen erzieherischen Ansatz haben und die nicht, ich sage das an der Stelle bewusst auch, ich bin homosexuell, aber ich werde auf keinen Fall gendern und ich sage das auch offen. Ich war ja selbst mal in Moskau. Es ist ja überhaupt nicht so, dass Putin irgendwie Homosexualität in Russland einschränkt. Aber Putin will nicht, dass in der Öffentlichkeit für Homosexualität geworben wird. Und ich habe einen guten Freund in Berlin, der die Wohnungsschlüssel hatte von zwei Freunden, die sich mit um die 35, 40 das Leben genommen haben. An der Stelle muss man mal sagen, dass eine Selbstmordrate unter Homosexuellen beträchtlich über der in der Normalbevölkerung liegt. Und deshalb sage ich auch als Homosexueller, ich warne davor, so etwas als trendy, als schick herzustellen. Wir leben ja auch in einer Gesellschaft, ich sage das bewusst immer so zuspitzen, voller teuflischer Verdrehungen. Voller teuflischer Verdrehungen. Und dagegen müssen wir alle ankämpfen. Und es lohnt sich, weil ich bin der Auffassung, wir sehen das bei Gender, dass nach allen selbst veröffentlichten Umfragen die überwältigende Mehrheit diesem Genderwahn einen Vogel zeigt. So. Und das jetzt auch mal an der Stelle. Ich habe in den letzten 3 Wochen einen Podcast gemacht. Die sieht man in meinem Telegram-Kanal. Und ich will bewusst nicht sagen, wohin diese Podcasts führen. Weil das könnte auch dieses Video vielleicht in YouTube gefährden. Machen wir es also an der Stelle spannend. Nur ich mache das aus tiefster Überzeugung für die Verständigung, für den Frieden. Der ist mir wichtig zwischen Russen und Deutschen, zwischen Polen und Deutschen, auch zwischen Ukrainern und Russen. Und ich habe auf dem Frankfurter Römer gesprochen, an dem Samstag nach Beginn der Invasion am 24. Februar. Und ich habe mich dort an alle Russen und Ukrainer auf diesen Platz gewandt und sie gebeten, lasst euch nicht von Hass beseelen. Wir sind alle Teil einer, was? Einer Menschheitsfamilie. Und das ist ja ein Begriff, den ich geprägt habe. Aus meiner Sicht hat, ich weiß nicht, ob er das Erstgeburtsrecht hat für den Begriff.
Daniele Ganser.
Aber Daniele, ne? Daniele Ganser, Daniele hat diesen Begriff geprägt. Ja, ein toller Mensch, ja, mit einer positiven Ausstrahlung. So. Ich will nur sagen, ich habe dort unheimlich viel Beifall bekommen, als ich dazu aufgerufen habe. Und wir verlieren dann, wenn wir uns als Menschen in verschiedene Ecken treiben lassen, in verschiedene Schubladen stecken lassen. Und deshalb ist es so ungeheuer wichtig, dass wir uns um die Wahrheit kümmern, dass wir diese teuflischen Verdrehungen aufdecken. Wissen Sie, alleine das Gerede von Klaus Schwab, Transhumanismus, alleine darüber können wir wahrscheinlich stundenlang reden. Ich finde, es ist erschreckend. Auch ein Gesetz, das jetzt vorsieht, dass sogar 14-Jährige ohne Zustimmung der Eltern jedes Jahr jetzt ihr Geschlecht ändern können. Hier spielen Kräfte Gott. Und sie versuchen, eine göttliche Ordnung zu zerstören in den Köpfen der Menschen. Und das halte ich für sehr, sehr gefährlich. Hm. Und ob die Menschen, so wie ich, das Vaterunser beten und sich zu Jesus Christus bekennen. Oder ich habe ja dort damals bei diesen Demos, wenn wir da voranschritten, ich habe mich immer gewandt, dass wir sind Christen, habe ich gesagt, wir sind hier Christen. Der Eliati war öfter dabei, Eli ist ja Jude. Ich habe gesagt, wir sind hier Christen, wir sind Juden, wir sind hier Muslime, Atheisten. Hier ist alles vertreten. Ja, so. Und ich sage das so, ob ich Christ bin oder Moslem bin, Jude bin oder Atheist bin, ich möchte doch in Frieden leben. Ich möchte die Impffreiheit verteidigen. Ich möchte, ja, es gibt einfach ein Grundkonsens in ganz vielen Bereichen, aber dieser Grundkonsens, der richtet sich gegen, und das sage ich jetzt sehr deutlich, gegen die Plutokratie, die wir in den USA haben, die wir in Deutschland haben, die wir weltweit haben. Plutokratie, eine Reichtumsherrschaft. Ja, ich habe den Spiegel ja auch hochgehalten von 1985, da stand drauf, wie die Pharmaindustrie Bonn kaufte. Ja, Konzerninteressen regieren uns. Früher haben wir doch, ich habe mal in der Schule noch gelernt, diese Begrifflichkeit Primat der Politik, ja, haben wir doch alles gar nicht mehr. Ja? Und wir haben nicht eine Chance, wenn ich sage, du bist jetzt aber ein linker Vogel und die Linken sagen, du bist aber ein rechter Vogel, dann verlieren wir. Wir müssen darüber sprechen, was sind die elementaren Interessen von uns allen, wo auch immer wir uns bislang verorten.
Herr Schulte, ich würde mit Ihnen jetzt noch mal gern einen Schritt zunächst zurück machen und die Analyse der gegenwärtigen Zustände noch ein wenig tiefergehend beleuchten. Sie haben ja auch in Ihrem Buch Fremdbestimmt darüber geschrieben, dass der Erste Weltkrieg in erster Linie dazu diente, Deutschland ökonomisch zu schwächen oder gar zu vernichten. Jetzt sprechen ja derzeit alle von einem möglichen Dritten Weltkrieg. Was glauben Sie, worum geht es aktuell in diesem Krieg, den wir erleben? Geht es tatsächlich um neue Fronten, die gerade entstehen? Geht es darum, den Westen oder Deutschland womöglich auch wieder ökonomisch zu schwächen? Was sind gerade die Interessensphären der Elite, wenn man sie denn so nennen kann?
Ich will zunächst eines sehr deutlich herausarbeiten. Der Erste Weltkrieg diente nicht nur dazu, Deutschland zu schwächen. Der Erste Weltkrieg hatte vor allem das Ziel, zwei Dynastien, zwei Herrscherhäuser zu beseitigen. Das war das eine von Wilhelm II., also dem Kaiser des Deutschen Reichs, Hohenzollern. Das andere war das Herrscherreich der Romanows. Zar Nikolaus II. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ich zitiere in meinem Buch fremdbestimmt ja Kardinal Farley, wie er in Lourdes wenige Tage vor Beginn des Ersten Weltkriegs eine Aussage machte, die darin also gipfelte, das Kapital duldet keinen Gott über sich. Und dann sind wir bei einem Thema. Ich muss allerdings sagen, dass ich also ich arbeite ja an einem neuen Buchprojekt, was mich allerdings, es ist unglaublich zeitraubend und wie bei Fremdbestimmt muss ich alles prüfen. Da muss ich höchst akribisch arbeiten. Und ich habe hier ein Buch, ich zeige das mal, das ist eine Originalausgabe aus dem Jahr 1919. Das Ganze gibt es auch hier als Neudruck. Entente, Freimaurer und Weltkrieg. Und ich sage Ihnen das sehr deutlich, diese freimaurischen Kräfte, die hinter der Französischen Revolution 1789 steckten, sie steckten auch hinter der Russischen Revolution 1917. Und es ist ganz, ganz wichtig zu erkennen, dass Russland, das russische Volk und das deutsche Volk, sie haben ja entsetzliche Opfer erbringen müssen im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg. Was ich ja im Buch Fremdbestimmt auch zeige, der Blutzoll des russischen Volks lag ungefähr bei 15% seiner Vorkriegsbevölkerung. Das Deutsche Reich kam auf rund 10%. Während die Angloamerikaner sehr, sehr bescheidene Verluste hatten. Die Amerikaner kamen noch nicht einmal auf 1% ihrer Bevölkerung. Im Übrigen, dass auch an der Stelle diese freimaurischen Kräfte haben die USA ja groß gemacht, wenn man sich damit beschäftigt. Ich sage Ihnen das an der Stelle. Ich weiß, dass in Westdeutschland gerade oder in Deutschland dieses Thema Geheimgesellschaften sofort einen Touch bekommt, nämlich, das ist ja Verschwörungstheorie. Ich habe allerdings eine umfangreiche Präsentation mit Geheimdokumenten mit Dokumenten aus dem Geheimarchiv des Vatikans vorliegen. Darunter inzwischen in voller Ablichtung einen dreiseitigen Brief des Kardinals von Hartmann vom 8. November 1918. Der ein enger Freund von Wilhelm II., dem damaligen Kaiser, war. Und dieser Brief richtet sich an den damaligen Nuntius und späteren Papst Pius XII. Und dann geht es darum, dass sich ein hoher Freimaurer an den Kaiser gewandt hatte und ihm sagte, dass der Großorient in Paris das Ende seiner Dynastie fordert. Das Interessante ist, dass einen Tag später der Kaiser abdanken musste unter höchst sonderbaren Umständen. Und im Übrigen das auch an der Stelle mal, das war der Todestag von Albert Ballin. Ich hoffe, dass einige unserer Zuschauer ihn noch kennen. Albert Ballin war der Chef der Hamburg-Amerika-Linie. Das war die größte Reederei der Welt zu Beginn des Ersten Weltkriegs. Ein Jude, ein sogenannter Kaiserjude, von Chaim Weizmann ist dieser Begriff geprägt worden. Und dieser Mann hat sich das Leben genommen am 9. November 1918, den Tag der Abdankung des Kaisers. Und das zeigt eben, dass viele Juden damals mit uns Deutschen in einer tollen Symbiose gelebt haben und es überhaupt nicht eine Feindschaft damals so gab. Sicherlich gab es auch Antisemitismus damals, aber ich erinnere nur mal daran, es gibt ein tolles Buch über den Privatbankier von Otto von Bismarck, unserem ersten Reichskanzler. Ich habe jetzt etwas ausgeholt und wahrscheinlich sehr unerwartet geantwortet auf Ihre Frage. Aber diese Kreise, die damals diese schrecklichen Dinge heraufbeschworen haben, was in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg durchaus thematisiert wurde, wo viele Beweise offen liegen, was aber inzwischen völlig zugeschüttet wird, je mehr wir uns davon entfernen, ich sage Ihnen sehr deutlich, diese Kräfte sind heute mächtiger denn je. Und wenn wir Frieden, Freiheit, Wahrheit, Karl Jaspers, Frieden ist nur durch Freiheit, Freiheit und durch Wahrheit. Wenn wir Frieden, Freiheit und Wahrheit verteidigen wollen, dann müssen wir an diese Themen heran. Und ich appelliere an alle Freimaurer und auch Kräfte darüber hinaus, was ich aber heute bewusst nicht, was ich bewusst ausspare, zur Besinnung zu kommen. Und ich will, bevor Sie mir die nächste Frage stellen, ja, möchte ich Ihnen eines aber auch erzählen. Ganz wichtig ist mir, dass wir nicht schwarz-weiß an den Tag legen. Ich will Ihnen deshalb bewusst auch hier sagen, ich habe Anfang Mai in Montreux mit wunderschönem Blick auf den Genfer See gespeist und habe dort einen Koch kennengelernt, einen Sternekoch, der für Staatsbanketts kocht. Ich musste das Essen zum Glück nicht selbst bezahlen, es war ein 7-Gänge-Menü, ich war eingeladen. Und ich habe mich mit dem Koch dann sehr gut verstanden. Der ist auch homosexuell, da hatten wir dann nicht so. Und dann sagte ich irgendwann zu ihm, aber eins musst du mir jetzt mal verraten, warum hast du denn so viele Freimaurerzeichen hier in deinem Haus? Und dann sagt er zu mir, ja, ich bin 33 Grad Hochgrad-Freimaurer. Da bin ich einen halben Meter zurückgegangen und habe gesagt, wenn ich dir jetzt aber sage, was ich gerade lese und sichte und wie kritisch ich den Großorient sehe in Paris, und dann sagt, und dann erschrak er, und das wirkte auch auf mich glaubwürdig, und sagt, ja, nein, das sind böse Kräfte. So. Und ich könnte jetzt, also ich will nur an dieser Stelle sagen, es gibt auch hier gute wie schlechte. Ne? Es gibt auch gute und schlechte Deutsche, es gibt gute und schlechte Russen, es gibt, ne, das können wir in jedem Bereich sagen, es gibt gute und schlechte Christen, es gibt gute und schlechte Juden, Muslime und Atheisten. Mir ist wichtig bei all diesen Themen, wir müssen ergebnisoffen rangehen und wir müssen vor allem ein Ziel haben. Wir müssen diejenigen, die an einer Weltordnung arbeiten, die unsere Freiheit im Keim ersticken wird. Wir müssen diese Kräfte gemeinsam, wo auch immer wir uns politisch verorten, zu Fall bringen. Denn das sage ich hier. Ich erinnere mich vielleicht, ich hoffe, der eine oder andere wird Willy Wimmer noch kennen, der unter Kohl Verteidigungsstaatssekretär war und der dankenswerterweise das Vorwort für mein Buch Kontrollverlust geschrieben hat. Ohne das wäre sicher mein Buch Kontrollverlust nicht auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste gekommen. Ein toller Mensch. Und ich weiß noch, wir waren zusammen eingeladen bei den Seegesprächen damals, ich glaube am Starnberger See war das, zu sprechen, und ich wollte vor einer Weltregierung fahren und ich setzte gerade an und nahm und sagte, eine Weltregierung würde von Anfang an den Keim, und dann hat er dazwischen gerufen, Totalitarismus. Und das sage ich allen, eine Weltregierung wird von Anfang an den Keim des Totalitarismus in sich tragen. Und deshalb müssen wir alle gemeinsam daran arbeiten, eine solche Weltregierung zu verhindern. Aber diese Kräfte, sie arbeiten genau daran. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das zur Sprache bringen.
Ja, Herr Schulte, daran anknüpfend ist ja auch eine Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, welche Rolle Russland denn da auf dem globalen Schachbrett einnimmt. Sind Sie Teil, sage ich mal, dieser neuen Weltregierung oder kämpfen Sie gegen diese neue Weltregierung an? Wie schätzen Sie da die Rolle von Russland ein?
Ich kann ja persönlich nur für mich sprechen und jeder von uns weiß nur selbst, ob er wahrhaftig ist. So, was beispielsweise Putins Rolle angeht, und ich weiß, dass es da auch eine alternative Mediendiskussion gibt. Ich will nur eines mal sagen, der Putin hat für das russische Volk eine deutliche Verbesserung der Lebensumstände erreicht. Man kann das, ich habe das in meinem Buch Fremdbestimmt mal alleine herausgestellt mit einem Chart der Weltbank. Die Weltbank ist, glaube ich, keine russische Propagandaorganisation. Da geht es um die Lebenserwartung der Russen, die nach dem Fall der Sowjetunion stark unter Jelzin gesunken war und die mit der Präsidentschaft von Putin ungeahnte Höhen erreicht hat. So hoch gestiegen ist sie noch nie zuvor. Und wenn die Lebenserwartung eines Volkes steigt, dann ist das für mich ein Gradmesser dafür, dass es den Menschen besser geht. Ich will sagen, dass mir zwei Menschen aus Vier-Augen-Gesprächen mit Putin berichtet haben und ich deshalb darauf vertraue, dass er diese Pläne, die ich gerade umrissen habe, nicht mittragen wird. Und dass er auch die nationale Identität Russlands verteidigen will. Und hochinteressant ist auch, es mögen ja viele jetzt vielleicht, die Atheisten sind, sagen, jetzt erwähnt er nochmals, dass er an Jesus Christus glaubt. Aber ich will sagen, ich weiß auch aus den Gesprächen, dass Putin wie ich betet und dass er für die russische orthodoxe Kirche viel getan hat seit 2000. Das sind alles Dinge für mich. Wissen Sie, in der Bibel steht, jetzt haue ich noch für Atheisten noch einen Spruch raus, aber in der Bibel steht etwas. Und ob ihr da draußen Atheisten seid oder gottgläubig seid oder an welchen Gott auch ihr glaubt, ist mir in dem Fall egal. Aber in der Bibel steht etwas, was wir uns jeden Tag vor Augen führen sollten. An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Das gilt für jeden Menschen. An den Früchten wirst du wirklich einen Menschen, die wahren Eigenschaften eines Menschen erkennen. An den Früchten seiner Arbeit. Und da möchte ich wirklich sagen, es gibt natürlich Dinge, die mich auch beunruhigen. Also ich sage mal, die Zahl der Kameras in Moskau steigt stark. Ne? So, ja. Also das sind ja so Themen. Ja. Ich sage mal so, ich fand es auch kritisch, als ich erfahren habe, dass Russland den Pact on Migration unterschrieben hat. Wir wollen, ja, ich bin da nicht, wir wollen gerne auch Dinge ansprechen, die für mich schwer verdaulich waren. Ein anderes Beispiel, dass Russland auch mit dem World Economic Forum zur vierten industriellen Revolution, ne, diesen Vertrag geschlossen hat. Also das sehe ich durchaus auch. Nur jetzt will ich an der Stelle auch eines sagen. Man muss als Staatsmann auch Realpolitiker sein. Man muss auf der einen Seite nicht wahrhaftig sein und alles dran setzen, dass es seinem Volk besser geht. Aber ich muss natürlich auch gewisse strategische weltweite Allianzen eingehen, ja, damit ich nicht völlig isoliert werde, damit ich nicht, das heißt, ich will an der Stelle dafür werben, auch hier wieder nicht Schwarz-Weiß-Denken an den Tag zu legen, sondern sich auch die Frage zu stellen, warum könnte man möglicherweise da mitgemacht haben, obwohl es ja eigentlich kollidiert mit anderen Auffassungen, mit anderen Absichten. So. Ich glaube nochmals, dass Putin alles versucht, Russland nicht unter die Räder kommen zu lassen. Also und das hat er bislang geschafft. Und wir sehen ja auch, dass auch das mal an der Stelle ist ja nicht so, dass die Russen jetzt zusammenbrechen, gerade aufgrund der westlichen Sanktionen, sondern eher Europa droht zusammenzubrechen als Folge der selbstinduzierten Sanktionen. Und Auch das mal zu dem Habeck. Ich habe jetzt in meinem neuen Podcast, meine ich doch auch gesagt, Habeck ist ja nach Washington gefahren und hat dann von dieser dienenden Führungsrolle gesprochen. Und ich habe dann nur gesagt, dass an Habecks Dienen die USA prächtig verdienen. Kleines Wortspiel. Ja? Und auch das, ich habe in meinem ersten Podcast gezeigt, und die Erdgaspreise, die sind aktuell momentan, seit 2020 sind die europäischen Erdgaspreise ganz aktuell. Ich hatte heute Mittag in Bloomberg geguckt, um über 1400% angestiegen. Und die USA kommen, glaube ich, mal gerade jetzt auf 250-280% Anstieg seit 2020. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, dass die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands und Europas gefährdet ist. Diese Energiekrise gibt es nämlich nicht in Asien, sie gibt es nicht in Lateinamerika, sie gibt es auch nicht in Nordamerika, sie gibt es auch nicht so in Afrika. Diese Energiekrise, die wir gerade erleben, die gibt es in Europa. Als Folge unserer der Sanktionen, die uns von den USA aufoktroyiert wurden, Habeck hat es ja doch sehr deutlich, ich glaube, bei Markus Lanz war es, gesagt, es sind US-Sanktionen. Nord Stream 2, es sind US-Sanktionen. Die meisten Zuschauer werden sich noch erinnern an diesen denkwürdigen Auftritt von Scholz bei Biden, als er da seinen Antrittsbesuch bei Biden machte und wie Biden dann einfach gesorgt hat, dass da Nord Stream 2 gestoppt wird. Und der Scholz sitzt da, der hat noch nicht einmal, glaube ich, einen Kommentar dazu abgegeben. Ja, ja, er ist ja nur Statist, er ist nur ein Befehlsempfänger letztlich. Und dann das auch an der Stelle. Scholz hat ja zur 300-Jahr-Feier der Freimaurer auch eine Rede gehalten, wo er den Freimaurern Respekt zollte und sehr positiv gesprochen hat. Ob er selbst Freimaurer ist, das weiß nur er wahrscheinlich. Das werden wir vielleicht mal in den Geschichtsbüchern dann erfahren, wie wir es ja von vielen anderen auch erfahren haben. Und Sie merken vielleicht, wir kommen dann, wenn man sich mit der Sache beschäftigt, wir kommen an gewisse Kernthemen ran, die aber sich im Mainstream keiner mehr traut anzusprechen. Und ich sage es, wir müssen uns mit Geheimgesellschaften beschäftigen. Jede Geheimgesellschaft gehört verboten. Dazu will ich beitragen, auch mit dieser Aufklärungsarbeit, dass wir ein Bewusstsein, ein Problembewusstsein schaffen in dieser Gesellschaft, dass jegliche Geheimgesellschaften verboten werden, weil Geheimgesellschaften im Verborgenen agieren. Und warum tun sie das? Weil sie wohl etwas zu verbergen haben. Und wir müssen deshalb all das auspacken, was aufgrund von wirklich Dokumenten den Leuten beweisbar gemacht werden kann. Ich weiß nämlich eines, das ist so was Mystisches, wenn man so spricht über Geheimgesellschaften, sie agieren ja im Geheimen, dann sagen die Leute, ach komm, da spinnst du jetzt vielleicht ein bisschen rum und das klingt jetzt mir sehr mystisch und sehr nebulös, ja klar, weil es sind Geheimgesellschaften, sie arbeiten im Geheimen. Und es gibt aber wichtige Erkenntnisse, die wir der Masse vor Augen führen können, um dieses Problembewusstsein zu schaffen. Und das gegen Ende dieses Interviews, weil wir hatten ja gesagt, ne, dass wir uns eine gewisse Zeit als Limit setzen, möchte ich eines sagen. Uns regiert nicht der Zufall, sondern dass nahezu alles, was hier geschieht, ist geplant, wird geplant, wird in Thinktanks, in Denkfabriken von langer Hand vorbereitet. Denken wir nur daran, 2016 habe ich mal mit Professoren Bargeldkundgebung für das Bargeld gemacht. Ja, da gibt es Thinktanks. Ich habe damals schon über diese Group of 30 gesprochen. Ich bin dem Handelsblatt-Journalisten Norbert Hering sehr dankbar, kann ich nur empfehlen, googeln. Alle mögen mal danach googeln, dieser Blog von Norbert Hering. Damals hat man uns immer gesagt, das ist eine Verschwörungstheorie. Inzwischen ist man in Norwegen so weit, dass man bereits über eine staatliche Institution das gesamte Konsumverhalten abgreifen will. Das heißt, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann wird danach genau übermittelt, was ich gekauft habe. Wie viel Rotwein ich vielleicht gekauft habe, wie viel Bier, wie mein Essverhalten ist. Das wird uns natürlich so verkauft. Der Staat möchte sich einen Überblick verschaffen, wie gesund die Norweger leben. So. Aber das ist Big Brother is watching you. Und ich habe damals 2016 mal durch Zufall, habe ich einen Spruch aufgeschnappt von dem Edward Snowden. Edward Snowden muss ja noch immer in Moskau das Asyl verbringen, wobei Moskau eine wunderschöne Stadt ist. Ne? Also, und Edward Snowden, für diejenigen, ich hoffe, jeder kennt ihn noch, das ist derjenige, der die ganzen Abhörmachenschaften der NSA überführt hat. Und Edward Snowden hat mal diesen Ausspruch geprägt, finde ich ganz toll, diesen Ausspruch, und zwar, wer sagt, die Privatsphäre ist mir egal, ich habe nichts zu verbergen. Nein, Entschuldigung, jetzt muss ich neu ansetzen. wenn man sagt, die Privatsphäre ist mir egal, ich habe nichts zu verbergen, dann ist das so, wie wenn man sagt, die Redefreiheit ist mir egal, ich habe nichts zu sagen. Und dass ich was zu sagen habe, das wird, glaube ich, jetzt nach ein paar Minuten Interview deutlich. Und ich glaube, dass alle unsere Zuschauer, alle, auch was zu sagen haben. Und deshalb für die Privatsphäre auf die Straße und das auch nochmals. Macht euch gegenseitig Mut. Stärkt euch den Rücken. Nochmals, wir haben die Impffreiheit verteidigen können in Deutschland. Und wir haben auch alle Möglichkeiten, wenn wir uns die Hand reichen, wenn wir Brücken bauen, wenn wir nicht in diese Links-Rechts-Schemata verfallen, in diese Schubladendenken verfallen, wenn wir die Interessen, die wir alle Menschen haben, in den Vordergrund rücken. Und schaut euch die Rede an, in meinem YouTube-Kanal habe ich mal die gesamte Rede von John F. Kennedy in Deutsch veröffentlicht, die er zur Presse gehalten hat, eine verheimlichte Rede. Hört euch das alles an. Und sie schließt damit diese unglaubliche Rede von John F. Kennedy, bewusst natürlich weitgehend verheimlicht für den Mainstream, die dann schließt mit, damit der Mensch wieder das ist oder wird, wozu er geboren ist, frei und unabhängig. Nicht? John F. Kennedy war im Übrigen kein Freimaurer und war der erste und einzige US-Präsident, katholische Präsident. Ich selbst bin als Katholik zwar geboren, bin 2007 aber aus der Kirche ausgetreten und selbst zu dem Mann, der Zugang hat zum Geheimarchiv des Vatikans und zu Papst Benedikt, dem emeritierten Papst, habe ich gesagt, wissen Sie, wenn ich das Vaterunser immer bete, in den Himmel schaue, dann sage ich immer, himmlischer Vater, das da im Vatikan kann nicht dein Bodenpersonal sein. Aber ich will sagen, John F. Kennedy war für mich beispielsweise ein großer Präsident. Er war definitiv nach allem, was ich eruieren kann, kein Freimaurer. Er war ein Katholik, er war gottgläubig und ein großer Mann, der ein schlimmes Ende erfahren musste, aber ein Mensch, der für mich auch heute ein Idol ist, Hoffnung spendet. Und das ist das Wichtige. Wir müssen diesen Funken der Hoffnung und des Lichts, den müssen wir unbedingt in die Welt hinaustragen. Wir müssen uns gegenseitig Hoffnung machen, damit wir diese teuflischen Verkehrungen in unseren Medien wirklich beenden. Und das können wir wirklich schaffen, wenn wir alle an einem Strang ziehen und uns auf diese gemeinsamen Interessen aller Menschen konzentrieren. Denken wir an Daniele und seine Aussage, wir sind alle Teil einer Menschheitsfamilie. Und ich glaube wirklich, diese Elite, die hat eine unglaubliche Angst davor, dass wir Menschen erkennen, wir sind viele. Wir sind verdammt viele. Und diese Elite, diese Elite, ich mache das bewusst mal so, diese angebliche Elite. Denn wenn ich mir so einige hier angucke, das sind keine elitären Gestalten. Diese Elite, das sind ganz wenige. Und wenn wir uns die Hand reichen, das ist das Wichtige, wir müssen jetzt auf die Straßen, wir müssen in den nächsten Monaten wieder dazu auffordern, für den Frieden und die Freiheit und die Wahrheit auf die Straßen zu gehen, damit die Menschen sich in die Augen schauen können. Und das waren diese großartigen Momente, auf einem vollen Frankfurter Römer zu stehen und zu sehen, man ist nicht allein. Es sind ganz viele andere Menschen, die Gesinnungsgefährten sind, die von den gleichen Interessen geleitet werden, die ähnliche Ziele haben. Und diese Gemeinschaft dann zu erleben, zu sehen, das kriegt man aber nicht, wenn ihr alle da draußen, die ihr das jetzt hier seht, wenn ihr zu Hause sitzen bleibt, in eurer Stube, auf den PC guckt. Wenn wir alle bereit sind, auf die Straße zu gehen, dann werden wir auch erkennen, dass diese veröffentlichte Meinung, die kann nicht stimmen. Wenn ich sehe in meinen YouTube-Videos, wo ich eindeutig sage, wir müssen uns für die deutsch-russische Völkerfreundschaft, für die Verständigung einsetzen. Wir müssen, ich zitiere den ehemaligen Generalmajor der Bundeswehr, Gerd Schulze-Rohnhoff, hatte noch vor 4-5 Wochen mit ihm darüber gesprochen. Der hatte das Bismarck zugeschriebene Zitat gebracht, nämlich ewigen Frieden hat man nicht, wenn man seine Interessen durchsetzt, sondern wenn man einen Interessenausgleich herstellt. Ja? Mhm. Das heißt, wir Deutschen können nicht nur unsere Interessen ja durchsetzen, die Russen können nicht nur ihre Interessen durchsetzen. Aber wir müssen alles dran setzen, dass wir unsere gemeinsamen Interessen finden und dann vertreten. Und ich sage das sehr deutlich, jeder muss eines wissen. Die Amerikaner haben immer ein Interesse gehabt, nämlich Deutschland und Russland auseinanderzuhalten. Und heute im heutigen Podcast, ich möchte darauf aufmerksam machen, das ist mir sehr, sehr wichtig, wo ich die Polen anspreche, die Ukraine anspreche, aber alle Völker in Europa anspreche und die Frage stelle, wollt ihr wirklich für eine fremde Macht, für eine dritte Macht außerhalb dieses Kontinents, wollt ihr dafür alles riskieren und wahrscheinlich dann alles verlieren? Das ist eine Frage, die ich allen Europäern stellen möchte. Und ich bin in großer Sorge, weil diese Kreise, die den Ersten Weltkrieg zu verantworten haben, auch den Zweiten Weltkrieg, an der Stelle Hjalmar Schacht, der Wirtschaftsminister war unter Hitler und Finanzminister und Notenbankchef, nicht? Er war Freimaurer. Ich habe noch ein Buch hier, in dem ich gerade lese. Na, ich glaube, ich finde es jetzt hier gerade nicht. Aber es ist, wir können ja schneiden, oder? Das müssen wir an der Stelle mal rausschneiden.
Naja, machen wir.
Weil, ist es denn da? Ich habe das doch extra noch hier. Ach, da ist es doch, ja. Ja. Also hier habe ich alleine ein Buch, das sich mit der Freimaurerei in der Weimarer Republik und im Nazireich beschäftigt. Auch hier beispielsweise interessant, nicht? Ein altes Buch vom Freimaurermord in Sarajevo etc. Also wir müssen uns, sind wir wieder bei diesem Thema, wir müssen uns mit all dem beschäftigen, weil diese Kräfte, nochmals, Erste Weltkrieg, Zweite Weltkrieg, diese Kräfte dürfen nicht den Weltenbrand, den Dritten Weltkrieg heraufbeschwören, den sie wollen. Hier geht es um unsere gemeinsamen Interessen.
Herr Schulte, ich würde sagen, das sind eigentlich schon ganz wunderbare, mutmachende, abschließende Worte. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und wünsche Ihnen auch für das, was jetzt auf uns zukommt, von Herzen alles Gute.
Herzlichen Dank und mein Schlusswort nochmals. Wir sind viele und diese Elite, das sind ganz, ganz wenige. In diesem Sinne alles Gute und Gottes Segen.
In diesem Sinne auch an euch, liebe Community. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war der RTDE Podcast.